Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist sehr schön, das auf Englisch zu hören. Das sehe ich auf Deutsch, aber das ist total spannend.
Ja, guten Nachmittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung mit Barbara Schiebli. Sie wird aus Flechten lesen, das letztes Jahr im Dörlemann Verlag erschienen ist. Eine kleine Richtigstellung. Sie sehen hier hinten steht Sabine Dörlemann. Das hat sich verändert. Ich bin nicht Sabine Dörlemann, das ist die Verlegerin. Mein Name ist Miriam Hefti. Ich bin Verlagsmitarbeiterin des Dörlemann Verlags. Ich freue mich sehr, dass Barbara Schiebli heute aus Flechten liest. Es ist ihr Debütroman, der auch ausgezeichnet wurde 2016 mit dem Studergans-Preis. Ja, Barbara Schiebli ist 1975 in Baden in der Schweiz aufgewachsen und hat Germanistik, italienische Literaturwissenschaft und Publizistik studiert. Sie lebt in Zürich, unterrichtet heute am Gymnasium Deutsch und literarisches Schreiben. In verschiedenen Anthologien hat sie bereits kürzere Texte publiziert, auch ein Hörspiel hat sie geschrieben, Marderschreck heißt es, das wurde soeben mit einem Hörspielpreis in der Schweiz ausgezeichnet. Und letztes Jahr erschien, wie gesagt, ihr Debütroman Flechten, aus dem Barbara Schiebli heute lesen wird. An einer Stelle im Roman schreibt Barbara Schiebli, ich zitiere, die Flechte ist ein symbiotisches Gewächs. Ohne Mikroskop erscheint sie als einheitliches Wesen. Doch unter der Linse erkennt man ihre Doppelnatur. Zitat Ende. Wie unter dem Brennglas treten hier die Themen des Romans zutage. Das Verwachsensein, Einheit, Identität, Nähe, Distanz, Wahrnehmung von außen und die eigene Wahrnehmung, große Themen des Lebens. Flechten ist ein Roman über die Zwillingsschwestern Anna und Leta, die beide die Welt durch eine Linse wahrnehmen, die eine mikroskopiert als Biologin flechten, die andere geht mit ihrer Kamera durchs Leben. Beide Schwestern Sehnsucht nach einem eigenen Leben und sind doch immer verflechtet. Die Geschichte ist ein poetisches und sublimes Kreisen um Identitäten, ein Ringen um Abgrenzung, um Nähe, um Wahrnehmung, um die eigene von innen und außen. Die Geschichte ist eine einzige Suchbewegung, ohne einen Ausgang zu kennen. Als Wegmarken einzig die Vergewisserungen, Spiegelungen, Annäherungen ans Ich, das in Variationen wiederkehrt und fragmentarisch bleibt. Ich freue mich nun auf die erste Textstelle, die Barbara Schiebli uns vorliest.
Danke. Ich lese die Kapitelvignetten, also die kurzen Textstellen, die jeweils am Anfang der 6 Kapitel stehen. 1. Die Neue dreht sich auf dem Bürostuhl um sich selbst. Ein Mädchen wie eine Turbine. Sonst ist nicht viel los. Ich surfe im Netz, gebe meinen Namen bei der Suchmaschine ein. Ich bin Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau und lege in einer Diskothek in Novosibirsk auf. Man hat mich gesehen in einer Bar, in der ich nicht war, und in einem Videoclip rennt mir ein 6-jähriges Mädchen entgegen, blutleer. 2. Bevor ich losfahre, checke ich noch meine Mails. Als müsste ich mich vergewissern, gebe ich meinen Namen bei einer Suchmaschine ein. Ich bin Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau und lege in einer Diskothek in Novosibirsk auf. Man hat mich gesehen in einer Bar, in der ich nicht war, und in einem Videoclip rennt mir ein 6-jähriges Mädchen entgegen, blutleer. Alles immer noch gleich, die Algorithmen identisch. Und dennoch wissen wir, darauf können wir nicht bauen. 3. Im Gelenkbus der öffentlichen Verkehrsbetriebe kreist ein kleines Mädchen, 6 Jahre alt, immerzu um sich selbst. In den Kurven, wenn die Drehscheibe am Boden sich auch bewegt und die Drehung des Mädchens verdoppelt, lacht es. Und eine alte Frau sagt, nein, Rheuma habe sie nicht, das nicht, aber einen Mann im Rollstuhl. 4. Wieder gebe ich meinen Namen bei einer Suchmaschine ein. Ich bin Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau und liege in einer Diskothek in Novosibirsk auf. Man hat mich gesehen in einer Bar, in der ich nicht war. In Treviso werden im Rahmen einer Ausstellung Bilder gezeigt, auf denen ich zu sehen bin. Und in einem Videoclip rennt mir ein 6-jähriges Mädchen entgegen, blutleer. 5. Gebe ich in Finnland meinen Namen bei derselben Suchmaschine ein, bin ich dann auch Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau und liege in einer Diskothek in Novosibirsk auf? Hat man mich gesehen in einer Bar, in der ich nicht war, und rennt mir in einem Videoclip auch ein 6-jähriges Mädchen entgegen, blutleer? 6. In Zürich dreht sich die Neue auf dem Bürostuhl um sich selbst. Sie surft im Netz, gibt meinen Namen bei der Suchmaschine ein. Sie erfährt, dass ich Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau bin und in einer Diskothek in Novosibirsk auflege. Dass man mich in einer Bar gesehen hat. Und in einem Videoclip brennt ihr ein 6-jähriges Mädchen entgegen, blutleer. Sie fragt sich, Anna oder ihre Zwillingsschwester?
Erste Lesestelle, das waren wie gesagt so diese kleinen Kapitelvignetten, die sich durch das ganze Buch ziehen in Variationen. Es handelt sich um eine Form von Selbstvergewisserung. Die Anna, die Protagonistin, die sich immer wieder in der Suchmaschine selbst eingibt und so eine, ja, sich eine Identität oder eine ja, eine Stabilität auch verschafft. Was hat es mit dieser Selbstvergewisserung auf sich? Ist das ein Spiegel auch unserer heutigen Zeit, dass wir uns unsere Identität so im Netz wiederfinden? Oder was hat es mit dieser Selbstsuche im Netz auf sich jetzt für die Protagonistin?
Also ich glaube, die meisten Leute suchen sich ja irgendwann auch mal mit einer Suchmaschine selbst, um sich zu vergewissern, was denn sich da alles abgelagert hat im Netz drin über die eigene Person. Es ist aber hier jetzt auch wirklich so, dass es durch diese Schwesternbeziehung zwischen den beiden eineigen Zwillingsschwestern sich dieses Identitätsproblem nochmals verschärft und sich deshalb für die Protagonistin auch dieses Problem des Selbstvergewisserns nochmals erhöht.
Genau, das ist ein Thema, das sich durch den Roman zieht, also die Suche nicht unbedingt nach sich selbst, aber doch die Suche zum Verhältnis auch zur Welt, die man hat oder zum Gegenüber. Und das ist natürlich auch ein schöner Gegensatz in diesen Kapitelvignetten, wo das Natürliche gegenüber dem Künstlichen auch schon ein bisschen angedeutet wird. Ich würde gerne zur nächsten Lesestelle kommen.
Wir tauchen gerade ein in die Arbeitswelt von Anna. Anna ist Flechtenforscherin. Mit einer Rasierklinge mache ich einen Schnitt durch eines der Ästchen der Cladonia, lege es auf den Objektträger, zoome hinein. Jetzt wächst alles, schlägt aus, treibt. Im Mikroskop wird jedes Ästchen zum Baum, ein Wald öffnet sich. Gleichzeitig verengt sich mein Blick immer mehr. Punkte, Linien, Netze, vermeintliche Bewegungen. Mit beiden Augen sehen, keines zusammenkneifen. Und das Präparat so anschauen, als würde der Blick in eine weite Landschaft schweifen, mit völlig entspannter Augenmuskulatur. Man lernt die fliegenden Fäden, die mit jeder Augenbewegung übers Gesichtsfeld tanzen, ein Flirren, das mich anfangs fast irre machte, zu ignorieren. Es sind die Schatten von Schlieren in der Augenflüssigkeit, die das helle Mikroskopierlicht auf die Netzhaut zurückwirft. Man meint, ein Stück unbekannte Natur zu beobachten, dabei ist es ein Teil von einem selbst. Seit vergangenem Wochenende, seit der Ausstellung, habe ich Mühe, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Um mich abzulenken, surfe ich. Die obersten Einträge, welche die Suchmaschine mit Anna Baselscher verknüpft, beziehen sich auf publizierte Artikel in Fachzeitschriften zur Flechtenforschung, der Lichenologie. Ich wechsle zur Bildersuche. Zwischen den Fotos von mir sind auch solche von Leta eingereiht. Nicht nur die Gene, auch die Algorithmen verbinden uns. Daran wird auch der Umstand nichts ändern, dass in 1-2 Jahren das Gesichtserkennungsprogramm, das derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, ausgereift sein wird. An uns wird es scheitern. Es wird uns nicht unterscheiden können. Wir sind ein Eich. Wenn ich bei der Suchmaschine ein L eintippe, ergänzt der Computer automatisch Leta, auch wenn ich eigentlich nach Lichen suche. Ich bin mir sicher, dass ich bisher häufiger das englische Wort für Flechten als Letas Namen eingegeben habe. Die personalisierte Suchfunktion ist jedoch letztendlich unberechenbar und wirft mich wiederholt auf uns zurück. Leta, ein typischer Vorname aus dem Graubünden, bedeutet im Schwedischen Suchen. Leta efter search for. Ein Schwede, wer sonst, hätte während einer solchen Feldexkursion wie letzten Sommer an einem flechtenbewachsenen Baumstamm gelehnt, im Hintergrund irgendein Fjord, meine Brüste in den Händen, nach dem Namen meiner Zwillingsschwester gefragt? Und dann wollte er ganz genau wissen, worin wir uns unterscheiden, denn das müsse dann ja letztlich eine sehr kleine Differenz sein, wenn wir ein Eich seien. Mir schien, er suche beim Kuss neben meiner eigenen Zunge auch noch die meiner Schwester, und so drang er weiter in meinen Mundraum vor und träumte wohl davon, 4 gleiche Brüste in den Händen zu halten. Die Neue ruft mir etwas zu, ich werde aus meiner ungerichteten Suche gerissen, bei der ich mich im Kreis drehe. Das passiert leicht, ist die Drehung doch nichts anderes als die natürlichste aller Bewegungsrichtungen. Alles gerät ständig in sie hinein. Die Neue packt jede Gelegenheit, dazu zu lernen, will möglichst schnell nicht mehr die Neue sein. Aber wir müssen ja froh um sie sein. Nachwuchs ist rar. Und alles macht sie mit Leichtigkeit, als wäre das eine der Arbeit eingeschriebene Gesetzmäßigkeit. Ich flüchte vor ihr. Das Licht, das durch den Tubus dringt, nimmt mein Auge voll ein, schaltet alles andere aus. Ich lasse mich einsaugen und atme nun frei. Die Lungen öffnen sich. Mikroskopieren ist ein Rausch, der allerdings auch eine Gefahr birgt. Die Flechte zum Spektakel machen und damit ihr Wesen, das sich durch Unscheinbarkeit auszeichnet, verletzen. Ihr das beruhigend Banale nehmen. Die Spitzen der feinen Ästchen der Cladonia rangiferina sind wie bei einem reich verzweigten Geweih, alle nach einer Seite ausgerichtet. Rentiere ernähren sich den Winter über davon. Das hat Großmutter erzählt. Als Kind habe ich gehofft, auf den verschneiten Wiesen um Weber herum diesen Tieren zu begegnen. Doch sie zogen die Herden, noch nie zogen die Herden vom hohen Norden Finnlands bis zu unseren Flechten ins Engadin. Denn Hunger mussten sie nicht leiden. Heute weiß ich, dass die Rentierflechte in Finnland ganze Teppiche bildet, sich wie ein Meer aus hellem Schaum über die Böden der Tundra legt, in die Fichtenwälder hineinschwappt, leicht gräulich, fast weiß, matt gefärbt, die Oberfläche filzig. Würde Leta mich mit ihrer Kamera verfolgen, ihre ganze Aufmerksamkeit wäre auf das Gesicht gerichtet oder auf das, was man davon hinter dem Mikroskop sehen würde. Abtasten, den richtigen Ausschnitt wählen, süchtiges Suchen, Gieren, näher ran in mich hineinkriechen und sich gleichzeitig selbst aus den Zusammenhängen herausnehmen oder sich dies zumindest glauben machen, denn man ist immer mit dem Objekt der Beobachtung verstrickt und weigerlich, aufs Engste. Zumindest suchen wir beide, Leta und ich, dasselbe simpel und quälend schwierig zugleich, ein Verhältnis zur Welt. Und die Welt macht es einem, weiß Gott, nicht leicht. Dennoch, Mikroskopieren hilft, die Erinnerung an die Ausstellung verschwimmt. Ich trage ein weißes, überlanges T-Shirt, renne über die Wiese, fang mich doch, du kriegst mich nicht, ich bin nicht du und du nicht ich, und wenn du was Dummes bist, eine alte Esche, dann bist du immer eins mehr. Eine Zahl folgt auf die nächste. Zwei Mädchen bilden einen Kreis beim Gummitwist, nur dass niemand da ist, der hüpft. Dann stehen wir breitbeinig, das Gummiband zwickt in den Kniekehlen, eine Lücke in unserer Reihe und draus bist du, und die andere geht mit, dann sagt keine mehr ein Wort, wir sind ganz still. Das ist der unausgesprochene Zauberspruch. Durch ihn werden wir eins, gehen ineinander über. Gab es hier einmal zwei Mädchen? Wer hat sie gesehen? Zwei Mädchen, die gleich aussehen, die gingen zusammen in den Wald. Wer hat sie gesehen? Wo sind sie geblieben? Keine Spur von den beiden. Nicht bewegen, verharren in Totenstarre. Eins sein und nicht atmen. Wo beginnt der einzelne Mensch und wo hört er auf? Wenn du gefragt wirst, antwortest du mit wir, auch wenn du alleine bist. Manchmal ist es zum Verzweifeln, sie zu differenzieren. Das Bestimmen der einzelnen Arten bei der Gattung der Cladonien ist äußerst schwierig. Die geringen Unterschiede in Größe und Form der Sporen und Konidien geben nichts Stichhaltiges her. Die Verhältnisse in der Dicke und Abgrenzung der verschiedenen Schichten des Lagers und der Lagerstiele sind nicht so zuverlässig, als dass man darauf bauen könnte. Dazu kommt, dass Arten, die nahe beieinander wachsen, dazu tendieren, sich einander anzupassen und derart ähnlich zu werden, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Und was zunächst als individueller Organismus wahrgenommen wird, ist häufig genetisch identisch mit den Nachbarsgewächsen. Anna, Leta, Anna Leta. Wir werden nach Unterscheidungsmerkmalen abgesucht. Aus Angst zu scheitern wird vermieden, uns mit Namen anzusprechen. Eineiige Zwillinge sind eine einzige Zumutung. Es wird ausgewichen auf Paarformeln, zusammengeschweißt, verharmlost, denn zwei so eng zusammen, die tarieren sich aus. Da kontrolliert die eine die andere, da kann nichts Extremes daraus entstehen. Das dachten sie alle, außer Onkel Georg. Was für eine eigentümliche Brut ihr seid. Er traute uns nicht. Blutsauger, die wir waren. Und zwei von der gleichen Sorte, das war definitiv eine zu viel. Nimm nie zwei, donnerte er vom Küchentisch aus. Aber man konnte nichts mehr machen, wir waren da. Das musste auch Onkel Georg einsehen, nachdem uns Vater bei ihm in Zürich einquartiert hatte, gleich nach der Matura. Vorerst sollten wir lediglich für die Zeit, in der wir einen Ferienjob im Muttersitz von Vaters Konzern hatten, dort wohnen. Doch danach hieß uns Vater bleiben. Eine alte Geschichte zwischen Brüdern. Vater hatte nach der Ausreise in die USA einen Amischlitten in einer Garage in Beaver eingestellt Onkel Georg hatte den Schlüssel und die heiße Karre auf einer Spritztour im Inn versenkt. Die Feuerwehr hatte den Wagen zwar wieder rausgehievt, aber er war größtenteils hin. Und wir lösten nun also Onkel Georgs Schuld ein, wohnten so noch während zweier Jahre bei Onkel Georg Drachentöter. Zum Konzern fuhren wir in jenem Sommer mit dem Bus. Jeden Morgen saß da ein hustender Mann. Es war dieses Husten, das alte Männer um die 60 haben. Sie sitzen da und husten, husten, als hätte ihr Husten Berechtigung, halten nicht die Hand vor den Mund. Auch Onkel Georg hustete oft. Sobald er hustete, ging ich ins Bad. Wenn er lange hustete, rauchte ich eine Zigarette, öffnete das Fenster und blies den Rauch über die Badewanne hinweg in den Innenhof hinaus. War ich fertig, schnippte ich die Zigarette ins Klo und spülte. Jedes Mal vergaß ich, dass sie dabei nicht unterging. Ich fischte sie raus, ließ sie abtropfen und warf sie dann in den Abfalleimer. Ich ging an der Küche vorbei, blieb kurz im Türrahmen stehen, sagte: Gute Nacht, Onkel Georg.
Ja, danke für diese Lesestelle. Wir haben hier einen Einblick bekommen in dieses Spannungsverhältnis zwischen Ich und Wir. Wer bin ich und wer ist wir? Und dass Zwillinge auch wir sagen, wenn sie sich alleine meinen. An einer Stelle haben wir gehört, heißt es, eineiige Zwillinge sind eine Zumutung. Was war es für dich, also diese eineiigen Zwillinge als Protagonistinnen zu nehmen? War es für dich ein Versuch, Fragen nach Identität zu diskutieren?
Ja, das war sicherlich der Anlass. Also ich habe mich, der Text basiert eigentlich auf einem anderen Text, der ein innerer Monolog einer Frau ist mit ihrem ungeborenen Zwilling. Und da ging es mir ganz stark eigentlich um die Frage, wer bin ich, wenn da noch jemand anderer ist, der mit mir viel teilt, sogar sehr viel teilt, je nachdem, wenn ich ein eigener Zwilling bin. Und das hat mich stark beschäftigt und es war dann irgendwann auch eine Schreibanlage, die mich sehr fasziniert hat, auch ein Spiel oder mit diesen Identitäten auch zu spielen.
Finde ich, hast du auch so interessant gemacht, weil wir verfolgen eigentlich Annas Leben, also die ist eigentlich präsent und die Zwillingsschwester ist eigentlich abwesend anwesend oder anwesend abwesend, also so wie es vielleicht bei Zwillingen ja ständig der Fall ist. Und das ist auch in dieser Geschichte so von der Erzählanlage, dass eigentlich aus der Sicht Annas erzählt wird, aber Leta trotzdem anwesend ist. Wir wollen schnell zur nächsten Textstelle gehen, weil die Zeit rennt.
Ich steige gleich ein bei einer Stelle. Da sind die beiden Schwestern miteinander unterwegs, und zwar in den Bergen im Bever, wo sie herkommen. Und Anna versucht, Flechten zu sammeln und Leta ist mit ihrer Kamera dabei. Leta schießt eine Bilzerie. Das Klicken ist das Einzige, was hier oben zu hören ist. Es herrscht eine fast unheimliche Stille. Die Flechte wird herbarisiert und konserviert. Nach dem Trocknen kommt sie in die Falltüte. Wir gehen weiter, ich bin angespannt, Leta stört. Noch an vereinzelten, an sich starken, in ihrer Form jedoch dürftigen Föhren vorbei. Es sind die letzten. Dann sind wir oberhalb der Baumgrenze. Wir durchqueren Geröllfelder. Mächtig heizt die Sonne hier alles auf. Letas Atem geht schnell. Die leblose Landschaft sieht fast nicht mehr wie eine zur Erde gehörige aus. Ich entdecke eine Totenbeinflechte. Hell leuchtet die Wurmflechte aus dem Gestein hervor. Ich knie nur kurz nieder. Wie gebleichte Knochen streckt sie mir ihre Spitzen entgegen. Windexponierte Stelle, gut angepasst. Ich gehe weiter vorbei an größeren Felsbrocken, auf denen sich Krustenflechten angesiedelt haben, Landkartenflechten. Sie sind gelb-grünlich mit schwarzen Punkten besetzt. Hier oben überziehen sie die gesamte Felslandschaft. Silikatgestein, alles ist von weitem gelb-grünlich und von nahem sehen die einzelnen Felsen so aus, als läge da ein aufgeschlagener Atlas. Obwohl nicht mein Spezialgebiet, nehme ich auch von Ihnen Proben. Ich knie nieder, setze meine Schutzbrille auf und schlage mit meinem Hammer auf einem kleinen Meißel und mehrere Steinplättchen schlage ich heraus. Einige Steinsplitter spicken an die Brille. Der Verschluss der Kamera klickt. Pass auf die Linse auf, zische ich Leta zu. sonst Stille. Leta fotografiert unbeeindruckt aus größtmöglicher Nähe. Makroaufnahmen wären jetzt schön. Im Labor haben wir die für diese Aufnahmen nötigen Balkengeräte und Lupenobjektive. Leta fotografiert mit der normalen Spiegelreflex, ohne spezielle Aufsätze, nur mit Geringschätzung. Und dann die Nähe, gerade die Nähe, gerade zu den Flechten. Ich will die Nähe zu Leta, will, dass sie mitkommt, und wenn sie dann neben mir steht, stört sie mich doch, denn sie bewegt sich falsch, steht am falschen Ort. Und ich wünsche mir, sie könnte sich auch für Flechten begeistern, echt begeistern, sich mit ihnen auseinandersetzen, sie nicht nur fotografieren. Dieses Bedrängen, dieser Eifer, ihre Übergriffigkeit reizt mich. Leta steht mir im Licht und hindert mich daran, die Flechte unter der Taschenlupe deutlich zu erkennen. Ich schlage ihr gegen die Beine, weg, und dann nochmals grob, geh weg. Als sie stehen bleibt und weiterknipst, schlage ich mit dem Meißel gegen die Kamera. Die Objektivlinse zersplittert. Ich verharre in der Bewegung. Leta dreht fassungslos die Kamera nach oben, schaut sich das Objektiv an, an dessen Rand noch lose einige Splitter hängen. Stille. Die Zeit dehnt sich und dehnt sich. Kein Wort. Der Atem stockt. Leta packt ihren Rucksack vom Boden, stapft den Hang hoch. Es ist das letzte Stück vor der Vorklar. Sie schlägt ein extrem hohes Tempo an. Ich haste hinterher, aber es bleibt ein großer Abstand zwischen uns. Nach ein paar Minuten rufe ich, das habe ich nicht gewollt, ich ersetze sie dir. Ich mache noch einen letzten Sprung in den letzten Teil des Romans. Da befindet sich die Protagonistin auf einer Flechtenexkursion in Finnland. Und kann sich da auch ein Stück weit der Gruppe öffnen, mit der sie unterwegs ist. Und diese Gruppe begibt sich dann nach einem ausgedehnten Trip in die Wälder und ins Flechtensuchen abends in die Sauna. Ich merke erst jetzt, wie mir die Kombination von Hitze und Bier, ich bin schon an der dritten Flasche, zusetzt. Die Birkenzweige flitzen durch die Luft und schlagen dumpf auf die Haut. Die Flecken und Striemen, die sich bilden, bleiben nur kurz. Beim Abkühlen im See dröhnt es aus einiger Entfernung ungeduldig, Girls, hurry up, it's our turn. Ich hätte gerne nochmals einen Durchgang gemacht, aber die Männer warten. Biber und ich setzen uns wenig entfernt mit umgeschlungenen Badetüchern zwischen das Schilf. Einige andere Frauen sind auch in der Nähe. Ich nestle Zigaretten aus meinem Rucksack. Bibers Gesicht wird vom Feuerzeug kurz von unten beleuchtet. Sie ist schön, wunderschön. Ich würde ihr gerne mehr erzählen von Dejan, von Leta, von Vater, von Mutter, von mir. Aber wo beginnen und wo einsteigen? Da hat sich so vieles abgelagert über all die Jahre, da ist der Zugriff nicht so leicht. Biber schaut auf den See hinaus und sagt, als würde sie meine Gedanken erraten, in der Sauna fällt das Reden grundsätzlich leichter. Die Sauna ist ein geschützter Ort. Und dann kommt ein unvermittelter Satz, es ist schön mit dir. Ich lächle, leicht verlegen, hat mir das schon mal jemand gesagt? Ich bin gerührt. Lege ganz kurz den Arm um Biber und ziehe sie leicht zu mir hin. Dann stoßen wir mit Bier an, auf den schönen Abend. Später taucht Andi auf, wir sollen rüberkommen zu den Jungs, es gebe noch Bier. Irgendwann wechseln wir zu Wodka. Wir sitzen auf dem Steg, die Zähne im Wasser, es fallen lockere Sprüche, Lachen echot durch die Nacht. Behende, beschwipst, auf Zehenspitzen balancierend, so als müsste ich ganz leise sein, um den Wald nicht aufzuwecken, gehe ich über einen Trampelpfad im Wäldchen zum Gästehaus zurück. Und ich muss wieder daran denken, was Biber zu mir gesagt hat. Und als ich später auf dem Balkon stehe, noch eine letzte Zigarette rauche, denke ich, ja, es ist schön, mit mir hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das nehmen wir gerade als Abschlusssatz. Das ist nämlich eine sehr schöne Stelle, wo Anna endlich Individualität erfährt und als Individuum auch wahrgenommen wird von außen. Ja, vielen Dank, Barbara Schiebli, für die Lesung und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich lege Ihnen an Herzen, dieses Buch zu lesen und zu kaufen. Es ist vorne erwerbbar. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.